die meisten von euch immer in diesem eher formellen Rahmen sehe. Also ich sitze vorne, meine Unterlagen sind aufgebaut, die Notizen sind alle da, die Aufnahmegeräte funken schon und gleich geht's los und ich schieße meine Themen in die Zuhörerschaft, sowohl die, die hier ist, als auch die, die international auf den Recordings zuhört. Und dabei in dieser formellen Gesprächs- oder Lecture-Situation geht oft etwas verloren, was ich unbedingt mit euch teilen möchte, nämlich die persönliche Dimension, die alle von uns im Grunde genommen auf eine sehr, sagen wir mal, sehr persönliche Art und Weise miteinander verbindet. Wir gehen durch einen Wachstumsprozess. Wir versuchen zu lernen in unserem Leben und wir tun das alle in diesem relativ überschaubaren Rahmen des Krishna-Bewusstseins in Europa. Wir kennen uns also, wir wissen von den Skandalen des anderen, wir wissen, wie er aus einem Meter Nähe riecht. Wir sind sehr miteinander verbunden, sehr miteinander vertraut, sehr miteinander, wir gehen durchs Leben hindurch miteinander und lernen auf diesem Wege. Sehr oft auch voneinander. Und das ist eine sehr, sehr persönliche Beziehung, die uns verbindet. Eine sehr tiefe Beziehung. Und ich möchte euch sagen, ich bin sehr froh, dass ich heute hier mit euch sein kann. Ich empfinde eure Gemeinschaft als unglaublich heilend, selbst auf einer physischen Ebene. Habe ich mich schon unglaublich erholt in eure Gemeinschaft und sehe einfach mit großer Freude, wie ihr auch viel Ernsthaftigkeit und ein ernstes Anliegen mitgebracht habt in dieses Schweizer Camp, dieses Bhakti-Retreat, wie wir es nennen. Das ist manchen von euch aufgefallen, die haben mir gesagt, als ich mit ihnen sprach, es scheint, dass in diesem Retreat eine sehr persönliche Atmosphäre, eine Atmosphäre der offenen Herzen da ist. Und ich finde das sehr, sehr gut und bin sehr dankbar, dass wir zusammen durch diese Erfahrung hindurchgehen können. Welcome, welcome, welcome. Und ich bin gespannt, wo wir gemeinsam hinreisen werden, was für Erfahrungen Krishna für jeden Einzelnen von uns auf seinen Weg positioniert hat. Seid euch sicher, es ist genau die richtige Erfahrung, die ihr jetzt in eurem spirituellen Leben braucht. Genau die richtigen Einsichten, auch wenn sie manchmal unerwartet sind, die kommen werden. Gut, zur kurzen Vorankündigung. In der Konzeptionierung oder wie das heißt in Deutsch, dieses Ferien- oder dieses Bhakti-Retreats haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie können wir das gestalten, wie können wir dafür sorgen, dass die Devotees eine tiefe Erfahrung mitmachen, die sie möglichst lange Zeit noch spirituell nähert. Danke, Trishna Krishna. Und wir kamen da auf einen sehr tiefen Gedanken. Im Kali Yuga macht man Fortschritte hauptsächlich durch zwei Dinge, durch das Chanten von Krishnas heiligen Namen und durch das Hören direkt über Krishna. In meinem Retreat-Teil möchte ich natürlich viel singen ich möchte auch sehr gerne direkt über Krishna sprechen oder über die geweihten Krishnas und die Erfahrung, die die machen. Ich denke, so wird es am einfachsten sein, die Geheimnisse und die oftmals versteckten Geheimnisse der Bhakti ans Tageslicht zu bringen. Wir werden durch die Augen heute hören von einem großen Devotee, Maharaj Kula Shikhar, der sehr, sehr erstaunlich ist. Wir haben auch einen Text, den Prabhupada sehr oft gechantet hat, vorbereitet, den wir gemeinsam dann chanten werden. Ich möchte aber unbedingt heute meine Lecture-Kette beginnen, indem ich die Herrlichkeiten einer Göttin besinge, die Göttin Shraddha, tiefes Vertrauen. Ich möchte über Shraddha sprechen, weil ich weiß aus den Schriften, dass Shraddha oder Vertrauen die Grundlage ist für unser spirituelles Leben. Bei anderen Yoga-Wegen braucht man Qualifikation, um den Eingang zu finden. Zum Beispiel, wer den Weg des Jnana-Yogas oder des Ashtanga-Yogas praktizieren möchte, muss unglaublich weltentsagt sein. Jemand, der den Weg des Karma-Yoga praktiziert, muss ein unerschütterliches Vertrauen in die Feinheiten von Ritualen und Zeremonien besitzen. Aber wer Bhakti praktizieren will, braucht nur eine einzige Qualifikation, nämlich Vertrauen oder Shraddha. Das heißt aber auch, wenn diese eine Qualifikation nicht vorhanden ist, dann bist du am falschen Ort. Dann wirst du nichts kriegen auf dem Bhakti-Weg. Also es geht um diese zentrale eine Eigenschaft, die die Qualifikation für den Bhakti-Weg bringt. Als Chaitanya Mahaprabhu die Geheimnisse des Chantens offenbaren wollte, hat er das getan durch den Mund von einem Devotee namens Haridas Thakur. Am Ufer des Blauen Ozeans befindet sich ein Berg und auf dem Berggipfel ist der Tempel von Lord Jagannath. Und in dieser Stadt, Jagannath Puri, der Stadt des Herrn des Universums, ist Lord Chaitanya Mahaprabhu mit Haridas Thakur erschienen oder lebte dort und hat durch den Mund von Haridas Thakur die Herrlichkeiten des Heiligen Namens offenbart. An diesem Ort hat der Herr wie ein Wunschbaum, der unbegrenzt viele Schätze verteilt, Prema ganz frei und umsonst an alle Menschen verteilt. Und dort hat der Herr sehr sorgfältig präzise spirituelle Unterweisung für alle Lebewesen gegeben. Das hat er durch seine Devotees gemacht, durch die er verschiedene Aspekte des hingebungsvollen Dienstes offenbarte, während er diesen Devotees zuhörte, wie er sprach. Und jedes Wort, was die Devotees sagten, kosteten wie die köstlichsten Früchte. Und so einmal nachdem er im Ozean ein Bad genommen hatte, ging der Herr zu seinem Devotee Haridas Thakur, der an den Wurzeln eines Siddha-Bakula-Baumes saß und dort chantete. Total glückselig und mit einem ganz besonderen Gedanken fragte er Haridas, wie die Lebewesen in der materiellen Welt am einfachsten befreit werden könnten von den materiellen Übeln. Und als Haridas diese Frage hörte, fing er am ganzen Körper an zu zittern vor Begeisterung. Tränen und Schweiß, Tränen in den Augen und Schweiß vom Körper, überfluteten alles. Und er fiel nieder zu den Lotusfüßen des Herrn, ergriff diese und sprach dann in großer Demut das Wissen über den Heiligen Namen. Und eines der Punkte, die er sagte, gleich ganz am Anfang, war, oder eines der Themen, die er sich hinwendete, ist, wer ist qualifiziert dazu, den Heiligen Namen anzunehmen und wirklich zu chanten? Ich möchte euch hier aus dem wer Harinam Chintamani erzählen, was Haridas Thakur dazu dann sagte. Wer nimmt wirklich das Chanten der heiligen Namen an? Der Herr hat den Namen mit all seiner Energie versorgt. Und er hat diesen Namen gegeben, damit alle Menschen ihn chanten können, um befreit zu werden. Es gibt keinerlei Einschränkungen. Und jeder kann den heiligen Namen annehmen. Trotzdem sehen wir, dass nur diejenigen, die Vertrauen entwickelt haben oder Shraddha haben, anfangen, den heiligen Namen zu chanten. Derjenige und diejenige, die festes Vertrauen in das Chanten haben, haben die Qualifikation, den heiligen Namen ihr eigen zu nennen. So, diese erste Voraussetzung, die Voraussetzung des Shraddhas, oder dieses Vertrauen, festes Vertrauen, ist also nötig, damit man auf den Weg des Krishna-Bewusstseins kommt. Es heißt bei Rupa Goswami, dass der erste Schritt in den Palast der Bhakti der Schritt des Vertrauens ist. Ohne Vertrauen kommt man nicht da rein. Bleibt man einfach davor stehen. Hier da dürfen wir leider nicht eintreten, sagt der Palast der Bhakti zu uns. Nun, lasst uns fragen, was ist jetzt in der spirituellen Psychologie gefragt, genau mit Vertrauen gemeint? Patanjali, der große Autor der Yoga-Sutren, hat Shraddha oder Vertrauen auf folgende Weise definiert. Wenn die Verunreinigung des Zweifels entfernt worden ist und eine geneigte Stimmung gegenüber dem Objekt der Hingabe auftritt und der Praxis, wie man dieses Objekt der Hingabe erreichen kann, dann wird das Shraddha genannt. Also was passiert im Shraddha ist, dass du so eine Art Sympathie findest in deinem Herzen. Oh, Krishna ist eigentlich sehr, sehr anziehend. Oh, der heilige Name. Ah, ich höre das von den Devotees und ich höre so die Lobpreisung, dass der identisch ist mit Krishna. Ich fühle mich eigentlich zu diesen Themen hingezogen. Ich fühle in meinem Herzen so eine Art Sympathie für diese Themen auftreten. Wenn nun dieses ursprüngliche Geneigtsein, kann man sagen in deutscher Sprache, sich verstärkt, führt das zu einer völligen Klarheit, wo überhaupt keine Zweifel mehr bestehen. Nun, auf dieser Reise, wo man von einem anfänglichen Anziehung zum Krishna-Bewusstsein, etwas, was ich glaube, jeder hier in diesem Zelt mit sich bringt, anfängt und dann weitergeht, da passiert eine ganze Menge. Und ich möchte euch bitten, jetzt einmal zu überlegen, während ihr etwas über die Reise oder die Entwicklung des Vertrauens hört, euch Gedanken zu machen, wo ihr schon seid, beziehungsweise wo ihr noch nicht seid. Und das ist jetzt eine Soul-Searching-Übung. So, wenn diese ursprüngliche Sympathie zu dem Objekt der Hingabe und der Praxis, wie man sie erreichen kann, also zu Krishna und dem Bhakti Sadhana, wo so etwas entsteht, da entwickelt sich das zunächst einmal zu einem tiefen Vertrauen, woraus dann so etwas wie Virya entsteht. Virya heißt eine energetische Bemühung mit Kraft, die einem hilft, die Übung der Bhakti auszuüben. Wenn du also stärker wirst im Vertrauen, kriegst du sowas wie innere Kraft. Wenn du nur schwaches Vertrauen hast oder nur anfängliches Vertrauen, wie viele Beginner im spirituellen Weg, hast du einfach nicht so eine innere Kraft. Man, Oh, 16 Runden. Mein Gott, wie soll ich das denn schaffen? Das ist schlecht für die Stimmbänder. Nicht? Oder du denkst, oh, mich wirklich Krishna hingeben in dieser Zeit. Come on, das ist 25 Jahre alt, dieses Konzept. Da ist nicht genügend Kraft einfach da. Wenn aber dein Vertrauen zunimmt, dann hast du so eine Power, dass Jesus Christus sogar sagt, wir wollen ein bisschen interreligiös das Thema betrachten, dass das Vertrauen Berge versetzen kann. Das kann die Schweizer Berge von Bern nach Thun bewegen. So powerful wird dieses Vertrauen. Das ist die Antriebskraft für dein spirituelles Leben. Wehe, es kommt der Tag, wo das schwach wird, das Vertrauen. Da hast du keine Vilja. Da kannst du nicht mal morgens aufstehen mehr rechtzeitig und nur noch Filme schauen abends. Das reicht gerade. Da ist keine spirituelle Kraft, keine Anziehung da. Weil da Shraddha, du musst dann an diesem Punkt sehen, wie kann ich mein Shraddha stärken. Wenn das noch stärker wird, das Shraddha, dann gibt es so etwas wie Smriti. Das ist, dass der Geist ungestört ist bei Erfolg und Misserfolg. In jeder Lebenssituation hat man das Lebensziel vor Augen und erinnert sich an den Rat der Shastras, ganz gleich, was geschieht. Es kann sein, dass man Ashrams wechselt. Es kann sein, dass man seinen Service wechselt. Es kann sein, dass plötzlich in der ISKCON etwas geschieht, was höchst erfreulich ist oder genau das Gegenteil davon. Aber wenn jemand fest ist, wenn jemand im Shraddha stark ist, hat er Smriti. Das heißt, Smriti heißt eine Erinnerung, die sein Geist immer mit den Aussagen der Shastras verbindet und ihn somit ungestört bleiben lässt. Also zuerst auf der Reise des Vertrauens kommt eine Art, jetzt muss ich mal vorsichtig sein, psychogenetische Kraft, also so eine Kraft im Geist. Das ist wie eine Welle. Du merkst, mein Gott, jetzt mache ich mal was für Krishna. Nicht? Du kriegst plötzlich so eine Kraft. Und als nächstes kommt daraus Smriti, du erinnerst dich immer. Was daraus dann wächst, also es ist eine unglaubliche Reise des Vertrauens, ist Samadhi. Du kommst in eine ungeteilte Konzentration. Du bist, Sama heißt auf der gleichen und die heißt auf der gleichen Ebene. Samadhi. Du bist auf der gleichen Ebene wie Krishna. Das heißt nicht, dass du Krishna bist, sondern das heißt, dass du einfach völlig spirituell bist, im Vasudev-Zustand bist. Und daraus erwächst dir dann Pragya. Pragya heißt eine Realisation von deiner Natur als ewige Seele und von Krishna. Das ist die langsame Entwicklung von Shraddha. Ihr merkt aber daraus, wie powerful das ist. Wenn wir das Shraddha stärken, ist das nicht einfach mal, oh, ich mache jetzt gerade mal bei den Krishnas mit, nicht? Und so, oder ich bin jetzt hier, hier gibt es gutes Essen, Freunde, und regelmäßige Wegdienste, nicht? Sondern da geht es richtig los, da entfalten sich Kräfte, urwüchsige Kräfte, die wirklich sehr, sehr kraftgeladen ist. Da hört, und dieses Shraddha, wie gesagt, geht in das Objekt der Hingabe, also Krishna, das ist nicht eine soziale Angelegenheit zunächst einmal, es ist also nicht eine Gruppendynamik, um die es da geht, sondern es ist gezielt auf Krishna und auf den Weg, wie man Krishna erreichen kann. Da sind die beiden Ruheorte für das Shraddha. Shraddha ist wirklich etwas sehr, sehr, sagen wir mal, Tiefes, was also wirklich unterschiedliche Stufen hat. Mir ist das eben so klar geworden, als ich die Geschichte von Kulashikar vor vielen Jahren das erste Mal von His Holiness Radhanath Maharaj hörte und dann habe ich noch weiter geforscht und dann habe ich noch mal weiter geforscht und dann habe ich noch mal vor einer Woche noch mal weiter geforscht und bin jetzt kann euch mal ein Beispiel geben von Shraddha, wo ihr diese Dinge beobachten könnt. Außerordentliche Willenskraft und das völlig vertieft sein auf einer spirituellen Ebene, ohne erschüttert zu werden durch äußere Hindernisse und schließlich eine Realisation von Krishna. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, also das war jetzt Patanjali, der gibt sowas wie ein Template, ein allgemeines Muster für spirituelles Leben, was ihr wiederfindet in den Yoga-Traditionen, in den Jnana-Traditionen, aber auch in der Bhakti-Tradition. Das ist ziemlich universal, was er sagt. Der sagt also, Shraddha beruht darauf, dem Objekt der Hingabe Krishna und den Vorgang, ihn zu erreichen. Vishwanath Chakravarti Thakur führt das Ganze einen Schritt weiter. Er sagt, Shraddha oder Vertrauen ist die allererste Stufe, die jemand, der Hingabe erreichen will, einfach erreichen muss. Shraddha bedeutet zunächst einmal, festen Glauben in die Schriften zu haben, die von Bhakti sprechen. Also es geht zunächst einmal Shraddha in das Shabda, in die transzendentale Klangoffenbarung, die eigentlich von Krishna kommt, zu haben. Die Shastras werden ja als den Atem Gottes angesehen. Und wenn du jetzt Gott näher kommen willst, musst du erstmal in das, mit dem er die Schöpfung zum Leben bringt, diesen shastrischen Unterweisungen Shraddha haben. Und das zweite ist eine heilige Sehnsucht, aufmerksam dem Vorgang der Hingabe zu folgen, wie er in diesen Schriften beschrieben wird. Und er sagt in dieser seiner sehr systematischen Art, das kann entweder natürlich sein, also dass du natürlich festen Glauben an die Schriften hast und an eine Sehnsucht hast, ich will diesen Sadhana machen, oder du kannst es auch ein bisschen erzwingen am Anfang. Balat Utpadita, das heißt, dass du eine wirkliche Bemühung machst. Das ist, glaube ich, so wie die meisten von uns. Wir strengen uns wirklich an, wir wollen überzeugt sein. Das ist noch ein bisschen erzwungen, aber dieser erzwungene und deswegen äußere und deswegen auch erschütterbare Shraddha macht bald einem natürlichen, einem Swabhaviki Shraddha Platz, der dann im Herzen gegenwärtig ist. Der Devoti sagt auf dieser Stufe, ich bin blind, aber ich lege mein Vertrauen in die Shastras, ich will sie verstehen und sie auch erkennen und er betet, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur sagt das, O Krishna, ich will kein persönliches Glück mehr von dir, was immer du möchtest, das werde ich mit aller Aufrichtigkeit annehmen. Selbst wenn ich da noch leiden für muss, ist dieses Leid mein Glück. O, allglücksverheißender Herr, in deine Arrangierung gibt es nichts, was unglückverheißend ist. Seht bitte diesen Vaishnava, der hat so viel Vertrauen in Krishna. Der sagt, Krishna, dein Wille soll geschehen. In deiner Arrangierung gibt es nur eine glücksverheißende Atmosphäre. In meiner Arrangierung mache ich denken, das ist jetzt glücksverheißend für mich, das ist gut. Aber wenn das nicht dein Wunsch ist, dann ist das eher unglücksverheißend. Krishna hört die Gebete von einem Devotee, der dieses Vertrauen hat. Im Sharanagati stellt Bhaktivinoda Thakur diese Frage, wessen Gebete hört Krishna? Als ich die Frage das erste Mal hörte, dachte ich, also Krishna hört alles. Was ist das für eine Frage? Wessen Gebete hört Krishna? Aber diese, das Bengali meint mehr, welche Gebete erhört Krishna. Kennt ihr den feinen Unterschied in dieser Formulierung? Es ist der, der mit Vertrauen sich an Krishna wendet. Da hört Krishna, oh mein Gott, der betet jetzt. Ich muss mich um den kümmern. So, all diese Sachen, die jetzt theoretisch gelehrt worden, also die ich theoretisch aufgezählt habe, werden praktisch gelehrt durch die Devotees. Seht mal, die Schriften über Bhakti lehren auf passive Art und Weise. Wir hören sie, das Wissen überrieselt uns, da wir oft unter einer Informationsüberdosis leiden, also Dinge, die wir noch nicht verwirklicht haben, läuft das dann auch von uns ab und perlt. Und wenn man jemanden fragt nach einer Vorlesung, was hast du denn heute gehört, wird er sagen, über Krishna irgendwas. mehr kann er nicht mehr erinnern, weil das rieselt ab. Und die Schriften lehren ja auch passiv. Das ist passiv. Das kommt und du bist nicht gezwungen zu reagieren. Aber die geweihten Krishnas, die lehren aktiv. Dein Nachbar ist ganz sweet am Schlafen. Hallo, du bist in der Schweiz. Die Devotees lehren aktiv. Du kannst einen Text hören und der läuft an dir vorbei. Aber wenn die Devotee zu dir spricht, dann wird das plötzlich sehr aktiv. So ist auch das Beispiel der Devotees, das sie uns geben, immer etwas, was uns aktiv im Herzen berührt. Und wenn wir heute über Shraddha hören, als den Eingangstor in den Palast der Bhakti, dann brauchen wir jetzt ein Beispiel. Und ich möchte euch bitten, sehr aufmerksam diesem tollen, tollen, tollen Beispiel von Maharaj Kulashikar zu hören, der einfach unglaublich inspirierend ist. Diejenigen von uns, die Aufgabe bekommen haben, Prabhupads Raum zu bewachen. Also es war immer so, dass Prabhupada hatte ein Zimmer in unseren Tempeln und die waren, wenn er kam, immer sehr überfüllt und so wurde immer ein Devotee beiseite gestellt, der vor Srila Prabhupads Tür stand oder saß und die Devotees, die dran vorbeigingen, ermahnten, ein bisschen ruhig zu sein, um Prabhupada nicht bei der Übersetzung zu stören. Und viele von diesen Devotees haben berichtet, dass Prabhupada oft alleine in seinem Zimmer ein Gebet sprach, was von König Kulashikar gesprochen wurde. Prabhupada hat sehr oft das in tiefer Stimme gesungen und wir werden es gleich auch singen, denn er hat in diesen Gebeten Kulashikars die Essenz der Bhakti gesehen. Prabhupada hat auch selber angefangen, das Meisterwerk von König Kulashikar, die Mukundamala Stotra, zu übersetzen. Er hat es dann weitergegeben an seine Schüler und es liegt in einer schönen Übersetzung vor, dieses Buch. Und es ist so ein Geheimtipp der Bhakti-Literatur. Ich hole mal ein bisschen aus. Es gab in der vorchristlichen Zeit das Chera-Königreich, wo in Südindien in der Stadt Tamrachuda der große König Dhritavrata herrschte. Dhrita heißt unerschütterlich und Vrata heißt Gelübde. Es war ein sehr machtvoller vedischer König, der sehr stark war in seinen Gelübden. Und am Ende seines Lebens betete dieser König um einen würdigen Nachfolger. Er betete zu Lord Hari, dass er ihm einen Sohn schickte. Und der Herr reagierte auf diesen Wunsch, indem er ihm nicht einfach nur einen Wunsch, einen Sohn schickte, also eine Seele, eine menschliche Seele, sondern sich selber als sein Sohn inkarnierte. Und zwar inkarnierte sich etwas von ihm, das Kostuba Mani, als der Sohn von Maharaj Dhritavrata. Nun, seltsamerweise, wie das oft so da ist, sind große Heilige am Anfang ihres Lebens, gehen sie durch viele Dinge hindurch. Und deswegen tut man auch meistens den Verscheidungstag eines Heiligen zelebrieren und nicht den Erscheinungstag, meistens, mit wenigen Ausnahmen. Weil zur Zeit, wenn sie ihr Lebenswerk getan haben, dann haben sie etwas in die Welt hineingesetzt. Ein Beispiel, bestimmte Lehren. So am Anfang seines Lebens war der junge Prinzregent ein leidenschaftlicher Mann, der Eroberungszüge machte und das Königreich erweiterte und sich auch sinnlichen Freuden hingab. Eines Tages jedoch hat der höchste Herr beschlossen, dem jungen Prinzen seine Barmherzigkeit zu geben. Ich möchte euch fragen, was geschieht meistens, wenn Krishna entscheidet, jemanden seine Mercy zu geben? Er nimmt ihm was weg. Wow. Ja.
Er arrangiert ein sehr aufrüttelndes Ereignis.
Krishna arrangiert ein sehr aufrüttelndes Ereignis im Leben. Ich glaube, manche von uns kennen das. So die Wake-up-Calls kommen dann. Ja, das ist sicherlich richtig und lässt sich belegen aus den Bhakti-Schriften. Mir ist noch etwas anderes im Sinne. Wenn Krishna sich entschließt, einer bedingten Seele seine Barmherzigkeit zu zeigen, schickt er ein Geweihte vorbei. So war das zum Beispiel, als Krishna in der Yajna-Arena von Maharaj Prithu erschien. Da sagte er ihm, bald wirst du meine großen Devotis treffen, die vier Kumaras. Und die werden dir Lehren in der Bhakti geben. So macht Krishna das immer. Wenn er wirklich entscheidet, der soll jetzt die Mercy kriegen, dann schickt er einen Devotis vorbei. Aber was ihr gesagt habt mit dem aufrüttelnden Erlebnis, ist auch eines von Krishnas bevorzugten Mitteln, seine Barmherzigkeit zu zeigen. Aber überlegt mal in eurem Leben, was wäret ihr ohne diese samengebende oder sameneinpflanzende Begegnung mit Devotees geworden? Es ist nicht möglich, sich vorzustellen, was geschehen wäre. Wo wäre jeder von uns ohne Devotees? Die Begegnung mit Devotees, so wird im 10. Kanto gesagt, heißt, dass jetzt das materielle Dasein einer bedingten Seele beendet wird. Wenn du ein Devotee oder Devotees begegnest und es zu einer wirklichen Begegnung kommt, kommt es zu einem Beenden deines materiellen Daseins. Oder sagen wir mal, der Anfang dafür ist gesetzt. Der Herr sah, wie der junge Prinzregent so sehr versunken war in Tama und Rajas, schickte er ihn Vikshvakshena vorbei. Und Vikshvakshena nahm ihn und brachte ihn zu einer mystischen Schau von Vaikuntha, den Vaikuntha-Welten, das heißt den spirituellen Welten. Und als der junge Prinz die Herrlichkeit Gottes in seiner ursprünglichen Atmosphäre sah, den Vaikuntha-Welten,
war er dermaßen berührt, dass er sich fragte, was mache ich denn hier? Ich vergeude mein Leben mit materiellen Wünschen und so weiter. Als er zurückkehrte nach seiner Hauptstadt, traf er eines Tages Devotees, die Ranga Mahatmya chanteten. Ranga Mahatmya ist eine Verherrlichung des Tempels von Lord Ranganath in Südindien. Das ist eines der Divya Deshas, der heiligen Dams in Südindien, eine Botschaft Gottes auf Erden, wenn ihr so wollt. Und er hörte darüber, wie gesagt wird, wenn man dann über den Kaveri setzt und nach Sri Ranga, den Tempel mit den sieben Toren, kommt, dann wird man nie wieder in die materielle Welt zurückkehren. Und Kulashikar hörte das und beschloss in seinem Inneren, nach Sri Rangam aufzubrechen. Aber die Minister sagten, der kommt nicht zurück. Wer einmal zu dem heiligen Dham geht, der wird nicht mehr zurückkommen. Der wird den Herrn sehen, von dem es keine Rückkehr mehr gibt. Und so sagten die Minister, die gelehrte Brahmanas kamen zu Kulashikar und sagten, weißt du, noch wichtiger als die Verehrung Vishnus ist ja eigentlich die Verehrung der Vaishnavas. Ja, es liegt euch auf der Zunge. Deswegen bleib hier, du brauchst nicht nach Ranganath zu gehen, du verehrst einfach hier die Vaishnavas. Und das ist ein Vers, den auch Mutter Parvati sagt, oder Shiva sagt es. Araranam Sarvesham Vishnu Araranam Param Tadiyanam Tadiyanam Samacharam. Also noch höher als die Verehrung von Vishnu ist die Verehrung derjenigen, die Vishnu lieb sind, die zu ihm gehören. Das nahm sich Kulashikar zu Herzen. Und so wurde er ein Diener der Vaishnavas. Er empfing Vaishnavas in seinem Palast, er gab ihnen zu essen, er sorgte sich um ihre Belange, zum Beispiel Kleidung, und er hörte ihnen zu. Und eines Tages, als er so einer Vorlesung von Vaishnavas beiwohnte, hörte er, dass der Herr in menschlicher Form erschienen war, als Lord Rama. Und so dachte er sich in seinem Herzen, wenn Gott selber Mensch wird, wow, dann ist der beste Sadhana für mich, die beste spirituelle Praxis, weil ich ja auch ein Mensch bin, über seine Tätigkeiten aus dem Ramayana zu hören. Und auf diesen Tag befahl König Kulashikar, dass zu Beginn eines jeden Tages das Ramayana vorgelesen wurde. Da er dachte sich, Gott selber hat die Form von uns Menschen angenommen. Ja, warum wohl? Um uns ein Beispiel zu geben für Bhakti, wie wir Bhakti ausüben können. Und so hat er jeden Tag das Ramayana gehört. Nun, das gab bald eine Riesenschwierigkeit. Denn der Brahmana kam, während er vorlas, zu der Stelle, wo Valmiki beschreibt, dass Ravana, der König der Finsternis, der Dämonen, den Auftrag gegeben hatte, die Welt zu erobern und als eine Art Outpost, wie sagt man das, Außenposten, in einem Wald seine beiden Generäle Kara und Dushasan postiert hatten. Die haben da, es ist fast so wie die Amerikaner, die ihre Armees überall in die Welt hinschicken und fürchterlich wütend werden, wenn ihnen die Ländereien vorher weggenommen werden. So hat auch Ravana seine Expansionspolitik so betrieben, dass er seine bewaffneten Armees geschickt postiert hat in verschiedenen strategischen Plätzen der Welt. Und das Ramayana beschreibt halt, wie Lord Ramachandra allein diese Armee mit 40.000 schwer bewaffneten, und zwar mit moderner Kriegsmaschinerie bewaffneten Dämonen allein entgegengesehen. Und als Kulashikar das hörte, sprang er mitten in der Vorlesung auf, lief zu seinem Militärcamp hin und sagte, wir rüsten sofort und eilen Rama im Wald von Dandakaranya zu Hilfe. Wir unterstützen ihn. Er ist doch alleine gegen 40.000. Das geht nicht. Und die Armee mobilisierte. Der König war der einzige Oberbefehlshaber. Das war nicht demokratisch. Das ging. Ein Wort des Königs reichte und alle standen in den Waffen und König Kulashikar hat auf seinem Schlachtross die Armee angeführt in den Wald von Dandakaranya. Da sagt die Minister, was haben wir angerichtet? Der König hat einen Realitätsschub. Für ihn ist jetzt plötzlich die Wahrheit der Schriften die einzige Wahrheit. Er lebt in einem Land am Shraddha. Er sieht nicht mehr sein Königreich als das Wichtige. Er sieht das göttliche Königreich, die göttliche Wirklichkeit als Wichtige. Mein Gott, was machen wir jetzt? Sie hatten einen schnellen Plan. Sie schickten einen Vaishnava voran auf einem Pferd. Der galoppierte König Kulashikar der Armee entgegen und hielt König Kulashikar an. Wichtig, 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 eine wichtige Nachricht. Ram hat sie alle erledigt. Und so hörte der Marsch Gendandakaranya auf. Der war so drin im Shraddha. Das war für ihn die Wirklichkeit. Wirklich, sagte Kulashikar. Ja, einfach weiterlesen im Ramayana. Dann wurde weitergelesen und dann stellte sich tatsächlich heraus, Lord Ram hatte alleine 40.000 Dämonen von ihrem dämonischen Wesen befreit. Die Minister, denen war aber klar, sie mussten eine spezielle Regelung einsetzen. Und was sie taten war, dass sie dem Brahmana sagten, also wenn immer es zu einer mulmigen Konfrontation kommt, zu einem Konflikt, weiterlesen, überspringen. Nicht, dass das nicht nochmal geschieht, denn so eine Armee zu mobilisieren ist wahnsinnig teuer. Was brauchst du dazu? Die ganzen Gerätschaften, Proviant, Straßen müssen gebaut werden in den Dschungel, damit die reisen können und so weiter. Das ist eine größere politische Aktion mit enormen Aufwendungen von finanziellen Mitteln. Also wenn immer es nochmal zu Konflikten kommt, wo Ram Hilfe braucht, dann überspringen, einfach weitergehen. Nicht? Weil der König ist zu sensibel für diese Dinge. Er will dann gleich sich auf die Seite Rama schlagen und mobilisiert seine Armee. Das ging eine Zeit lang gut, bis der hauptvorlesende Brahmane, der Vaishnava, in einer anderen Stadt eine Ritual, eine Opferhandlung vollführen musste und seinem Sohn sagte, liest du einfach das Ramayana weiter und ihm keine spezifischen Unterweisungen hinterließ. So der Sohn kam dann, ich glaube am zweiten Tag, zu der Stelle, wo Ram, um Sita aus den Händen Ravanas zu befreien, eine Brücke aus Steinen über den Ozean baute. Ihr wisst, diese Steine, die schwammen im Wasser. Warum? Da hast du Vertrauen da drin. Weil Ram drauf stand. Und Kulashikar hörte das. Dachte, Ram setzt jetzt auf dieser Brücke aus Stein über den Indischen Ozean, er geht nach Lanka und konfrontiert das Heer von Ravan mit ein paar Asmobilen in seinem Gefühl. Wie soll das günstig für ihn ausgehen? Die haben die überlegenen Waffen, die Dämonen. Und so hat Kulashikar, dieser große Bhakta, der schon in Samadhi war, vertieft war, in die göttliche Wirklichkeit, aufs Neue zum Angriff geblasen. Er hat sein Heer mobilisiert, diesmal konnte er nicht gestoppt werden, und er kam schließlich an der am Südzipfel Indiens an, und er hatte im Ohr: Lord Rama braucht mich. Seine Frau Sita ist gestohlen worden von einem unedlen Dämon. Ich bin ein Devot, ich muss meine Devotion für ihn zeigen. Und er stürzte sich in voller Rüstung in den Indischen Ozean herein. Sein Pferd scheute, aber er sprang vom Pferd ab und watete in voller Rüstung in die Meeresfluten hinein. Und er rief: Ram, 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 ich komme. Erst ging er bis zu den Knien ins Wasser hinein, dann bis zur Bauchnabel, dann zur Brust. Keiner kann schwimmen in Rüstung. Die Devatas waren so berührt von diesem Beispiel an Hingabe und Shraddha, dass sie in ihren Vimanas ankamen und über dieser Szene schwebten, um zu sehen, wie das Ganze ausgehen würde. Und Kulashikar rief aus: Ram, Ram, ich komme, und war schon bis zum Hals im Wasser. Dann lief er weiter und war unter Wasser, man sah ihn nicht mehr. In diesem Augenblick hat Ram reagiert. Er kam mit Lakshman und Sita auf einem Boot dem Ozean entgegen. Sie zogen Kulashikar, der ohnmächtig war, in das Boot hinein, und Ram klopfte ihn auf die Schulter und sagte: Ich bin da, du hast mich gerufen, hier bin ich. Kulashikar öffnete seine tränenblinden Augen und sah in das lächelnde Gesicht von Ram. Ja, das Boot kehrte um, brachte ihn zurück zum Ufer, wo die fassungslose Armee dastand, und Ram trug Kulashikar auf den Sand und legte ihn und verschwand, nachdem er alle gesegnet hatte. Ja? Als die Minister das hörten, war Sympathie in ihrem Herzen für ihren König, aber sie dachten: So geht das nicht weiter. Wir müssen irgendetwas tun, um sein Shraddha, sein Vertrauen zu erschüttern. Wir müssen Zweifel in seinen Geist sehen, dann sieht er die Dinge nicht mehr spirituell. Das kennt ihr vielleicht von eurem eigenen Leben, wenn da Zweifel reinkommt. Ist plötzlich das tolle Schweizer Ferienlager oder das spirituelle Camp eine Ansammlung von frierenden Devotis in provisorischen Unterbringungen, nicht? Man leidet unter. Ja, wirklich jemand, der nicht mit den Augen des Vertrauens sieht, wird in Vrindavan nur ein verstaubtes Dorf von Betrügern sehen. Wirklich? Wer nach Badrinath in den Himalaya geht, ohne Shraddha zu haben, wird dort einfach nur ein paar wirklich sehr notdürftige Unterbringungen sehen und sagt: Was reden die hier von diesem spirituellen Ort? Du kannst nur durch Shraddha sehen etwas im spirituellen Leben. Wenn da Zweifel sind, siehst du nichts mehr. Dann siehst du die Bewegung für Krishna-Bewusstsein als ein missglückter Versuch, Spiritualität im Westen zu praktizieren, nicht? Und so weiter. Shraddha ist so wichtig. Das ist so absolut wichtig. Und die verstanden das, die Minister, das sind Politiker, die sind nicht dumm, und die sagten, wir müssen Zweifel jetzt in sein Herz sehen, sonst geht das nicht weiter, das kann man auch nicht ein Land regieren. Hare Krishna. Hier kommt die Priesterin, geübt in den Agamas und Shastras. Was die Minister insbesondere nicht gefiel und wo sie ansetzten, und da wird immer Maya uns auch testen als Devotees, war, dass der König den Vaishnavas gegenüber eine so untergebene Haltung annahm. Sie sagten sich, die Vaishnavas kommen und gehen, sie kommen in den Palast rein, sie können selbst in die Esssäle kommen und dort essen. Und wenn der König sie sieht, springt er von seinem Thron herunter und versucht sie in jeder Hinsicht zufriedenzustellen. Aber wir müssen das Vertrauen des Königs in die Vaishnavas untermauern. Und was sie taten, war folgendes. Es gab in dem Königspalast einen wunderschönen Deity. Das haben alle großen Könige gemacht in der damaligen Zeit. Auch Maharaj Ambarisha, kennt ihr, hat eine sehr, sehr elaborate Deity-Verehrung betrieben. Alle großen, auch Rajputs, haben die Deities verehrt. Ihr wisst, Jai Singh, der große Beschützer der Braj-Gegend in Jaipur, hat einen riesen Palastgarten für Govindaji errichtet. Ne? So haben alle großen Könige ihre Verehrung von Krishna auf einen Deity konzentriert, den sie mit Prunk verehrt haben. Und diese vorvedischen oder diese vedischen Könige haben halt die Deities meistens mit, da gibt es so Juwelen-Outfits, eine Kleidung ganz aus Juwelen und Diamanten. Ihr findet solch ein Outfit auch noch bei Udupi Krishna. Es gibt Bilder, da ist der ganze Deity in die kostbarsten Juwelen eingekleidet, die du in keinem Juwelenshop von der Schweiz kriegen kannst. Also richtig diese Mega-Juwelen. Nicht? Und so dieses, es gab eins ein Katar, da war der Deity sichtbar, die Vaishnavas verehrten Krishna. Und der König saß da, es wurde spät am Abend und am nächsten Morgen kam die Nachricht zu Kulashikar, dass der Juwelendress des Dedis war gestohlen worden. Die Minister gingen alarmiert zum König und sagten, König, das können nur die Vaishnavas gewesen sein. Denn die Vaishnavas waren bis zum Schluss mit dir zusammen. Der Deity war bis zum Schluss der Veranstaltung in Juwelen gekleidet. Du bist dann ins Bett gegangen und die Vaishnavas sind nach dir ins Bett gegangen. Die haben das gestohlen. Sie hatten es auch so arrangiert, die Minister, dass 3 oder 4 der Vaishnavas von ihnen entführt worden waren und aus dem Land geschaffen worden waren. Die fehlten einfach. So, als König Kulashika hörte, wie die Vaishnavas als Landstreicher und Diebe bezeichnet wurden, regte sich in ihm der Kshatriya. Und er sagte, gewöhnliche Sünden können beseitigt werden, wenn man das Lobpreis von Hari macht. Wenn man aber die Sünde macht, sich aus irgendeinem Grund an Krishna zu vergehen, dann kann auch dieses Vergehen aufgelöst werden, wenn man die Vaishnavas lobpreist. Aber wenn man die Vaishnavas frevelt, meine Minister, dann ist alles verloren. Und ihr habt die Vaishnavas gefrevelt. Das letztendliche Vergehen habt ihr auf euch gelandet, von dem es keine Erlösung gibt. die Minister fingen an zu zittern. Der König hatte sich also nicht hinter das Licht führen lassen, weil sein Shraddha in die Vaishnavas unverbrüchlich war. Zunächst einmal jedoch musste Kulashikan aller Öffentlichkeit zeigen und beweisen, dass die Vaishnavas unmöglich ein Diebstahl gemacht werden können. Und das konnte er zu der damaligen Zeit nur durch das Hervorrufen eines Gottesurteils. Das ist ein auch in Mitteleuropa bekannte Beweisführung, die in mittelalterlichen Gerichtshöfen akzeptiert wurde, und es ist ein schreckliches Urteil. Was König Kulashikar tat, war, er sagte, die Vaishnavas sind tadellos. Tadellos heißt über jeden Tadel erhaben. Wenn meine Aussage falsch sein sollte, dass die Vaishnavas makellos sind, dann will ich heute durch den Biss einer Kobra sterben. Und er befahl, dass eine gefährliche Kobra, die wütend war, das heißt viel Gift in sich führte, in einen Tonkrug gebracht wurde. Und er nahm sich die nackte Hand und sagte, sein ganzes Königreich war versammelt. Ich möchte noch einmal wiederholen, wenn die Vaishnavas nicht tadellos sind, wenn sie also gestohlen haben, dann soll ich heute von der Kobra sterben. Wenn sie jedoch frei von jedem Fehler sind, wird mich die Kobra nicht beißen. Jeder hört es. Die Kobra. Und er nahm seine Hand. Tu's nicht. Und führte die Hand in das kleine Loch hinein. Den Arm, der verschwand hier, immer tiefer. Und dann nahm er den Arm raus. Und um den Arm geringelt war die Kobra. Aber sie biss nicht. Und dann mit der Kobra in der Hand, eine sehr dramatische Äußerung, die auch sehr im Chaitanya Bhakti wichtig ist, wiederholte er diesen Satz. Gewöhnliche Sünden können aufgelöst werden, indem man Lord Hari lobpreist. Wenn man aber ein Vergehen gegen Hari macht, gegen Krishna, kann auch das beseitigt werden, indem man den Devotees, den Vaishnavas, indem man sie preist und ihnen dient. Wenn man aber ein Vergehen gegen die Vaishnavas macht und sie verletzt, so gibt es nichts, was einen von den sündhaften Reaktionen befreien kann. Seine Minister zitterten, denn der König schaute sie jetzt an. Cooler, schicker Blick. Warum habt ihr versucht, Zweifel in meinen Geist zu setzen, indem ihr Lügen über die Vaishnavas verbreitet habt? Warum habe ich euch nicht gezeigt in diesem Königreich, wenn man sich auf Krishna ausrichtet, wenn man den Dienst der Vaishnavas ernst nimmt, dass man gesegnet ist über alle Maßen? Und ihr habt versucht, all das, für das ich stehe, all das, was ich versucht habe, euch beizubringen, durch so eine kindhafte Art und Weise zu zerstören. Könnt ihr nicht verstehen? Was geht in euch vor? Ich habe genug von diesem Königreich. Ich werde mich nicht mehr kümmern um das. Ich werde jetzt den Wunsch meines Herzens folgen. Ich werde nach Ranganath gehen. Und so nahm der König seine Tochter mit sich und sie gingen zu Fuß nach Ranganath. Und dort angekommen, verneigte er sich und lag lange Zeit glücklich weinend auf dem Boden. Das ist König Kulashikar. Seine Tochter heiratete dann den Deity Ranganath. Es war eine göttliche Heirat, es war eine sehr, sehr transzendentale Persönlichkeit. Und er hielt sich bis zu seinem Ende in Ranga Chetra auf, diesem Ort, den manche von euch schon pilgernd aufgesucht hat. Nun, dort verfasste er auch das Werk Mukunda Mala Stotra, und ich möchte euch einen Text aus diesem Vers auf Verssammlung vorchanten.
Krishna Tvadiya Pada Pangaja Panjadantam Krishna Tvadiya Pada Pangaja Panjadantam Atyeva Me Vishatu Manasa Raja Hansa
Atyeva Me Vishatu Manasa Raja Hansa
Prana Prayana Samaye Kapavata Pittai
Prana Prayana Samaye Kapavata Pittai
Kanta Varo Dana Vidos Madanam Kutaste
Kanta Varo Dana Vidos Madanam Kutaste
O Krishna, sorge dafür, dass in diesem Augenblick der königliche Schwan meines Geistes in die verbundenen Stängel deiner Lotusfüße sich verstrickt. Wie wird es jemals möglich für mich sein, dich im Augenblick des Todes in meinem Geist zu bewahren, wenn ich das nicht jetzt schon lerne? Jetzt sind die Umstände günstig, aber im Augenblick meines Todes wird meine Kehle voller Schleim sein, voller Gallenflüssigkeit und voller Luft. Ich werde also total gestört sein. Deswegen, in diesem Augenblick soll der königliche Schwan meines Geistes in deine Lotusfüße Eingang finden. Dies ist ein sehr tiefes Beispiel, wo noch ein bisschen das Geheimnis von Shraddha aufgerollt wird. Und ich möchte euch bitten, hier ein bisschen aufmerksam zuzuhören. Es wird ein bisschen schwierig für euch sein, den Gedankengängen zu folgen, weil es geht um Poesie. Was sagt dieser Vergleich aus? Manasa Raja Hansa. Er sagt, der königliche Schwan meines Geistes. Was sind das? Das sind so ähnlich, so manchmal sagt man auch Gänse zu denen. Das sind nicht direkt so Schwäne wie vom Luzerner See, also so diese Weißen mit dem romantisch gebeugten Kopf, sondern das sind mehr so wie Flamingos, die aufbrechen zu einer bestimmten Jahreszeit aus Indien und dann die Himalayas überfliegen, die Gebirgsketten überfliegen, um ihren Weg zum Manasa Sarova zu finden, einem See im Tibet, dem höchsten Süßwassersee der Welt, nicht? Ein heiliger See. Nun, um diese Himalaya-Gebirgsketten zu überqueren, müssen die eine unglaubliche Willensanstrengung machen und auch eine unglaubliche Körperbemühung. Ich habe einmal heimlich einen Film gesehen, der hieß der Blaue Planeten-Naturfilm. Und da wird gezeigt, wie diese Flamingos fliegen über dieses Himalayas und was dabei passiert ist, da kommen diese Aufwinde, hier in der Schweiz seht ihr vielleicht die Paraglider, die müssen diese Aufwinde kriegen, um mit denen zu paragliden. Habt ihr gesehen? So im Himalaya sind diese Aufwinde nicht einfach so ein paar zahme Windchen, sondern das sind brodelnde Naturgewalten, Stürme. Und um also über die Gebirgskette zu kommen, muss dieser Manasahamsa mit einer unglaublichen Einpünktlichkeit durch diesen Sturm hindurchgehen. Das ist etwas nicht für Schwache. Viele schaffen das nicht. In dem Film, den ich gesehen habe, mussten die 3 Anläufe nehmen, um durch diesen Sturm hindurchzukommen. Ich selber kenne auch diesen Sturm von meinen Himalaya-Wanderungen. Das ist so unglaublich, wenn du da reinkommst in diesen Sturm. Was dann passiert ist, die sind in der Lage, einen ausgewachsenen Mann zu nehmen und in die Luft zu schleudern und dann über die Klippen in den Abgrund zu stürzen. Das sind richtig Stürme, richtig orkanähnliche Luziferstürme, würde ich fast sagen. König Kulashika bittet nun darum, dass er allen Hindernissen zum Trotz, Stürmen und äußeren Widrigkeiten in seinem Leben, dazu kommt, jetzt in diesem Augenblick verankert zu seinem Krishna-Bewusstsein. Und da komme ich jetzt zu einem Thema, was mit Shraddha zu tun hat. Wenn du Shraddha haben willst, musst du nicht denken, später einmal, wenn ich alt und grau bin, dann werde ich im Krishna-Bewusstsein leben. Shraddha ist was für jetzt, für diesen Augenblick. Das ist etwas, wo man nicht mehr in der Vergangenheit lebt. Ich hatte mal kein Shraddha. Und nicht in der Zukunft kommt es vielleicht. Du musst jetzt da sein. Du musst jetzt so sein, als wenn die spirituelle Wirklichkeit wahr ist. Ist übrigens wahr, aber auf einer anderen Ebene als die, die von Illusion geblendeten Sinnen zugänglich ist. Das ist etwas, was du im Kirtan machen musst. Du musst jetzt im Kirtan da sein. Du musst in diesem heiligen Namen sein. Du musst in diesem Mantra sein. Du kannst nicht warten, dass du irgendwann mal singst. Ich sage manchmal bei den großen Kirtan-Veranstaltungen immer, denkst du noch immer oder singst du schon? Nicht? Du musst das ist etwas, im Moment muss das stattfinden. Wie König Kulashekar. Der war nicht ein Verrückter und so weiter und so fort. Der wollte jetzt in seiner spirituellen Wirklichkeit leben. Deswegen hat er jetzt mobilisiert, hat er jetzt an Rams Lila teilgenommen. Und Ram hat sich ihm jetzt gezeigt, als er mit dem Boot kam. Sicherlich, wir sind nicht alle Könige und wir werden den Königspfad nicht imitieren können. Und wir wollen auch nicht imitieren, jetzt plötzlich in Samadhi zu sein. Aber was wir lernen können von diesem Shraddha-Thema ist, dass wir müssen jetzt in unserem Vertrauen leben. Und das am ersten erfahre ich das ehrlich gesagt, wenn ich chante, dass man jetzt dabei ist, nicht erst morgen oder übermorgen oder nach 2 Mantren oder vielleicht morgen am nächsten Tag, sondern jetzt ist Hare Krishna und jetzt ist Hare Krishna und jetzt ist Krishna Krishna und jetzt ist Hare Hare und jetzt ist Hare und jetzt ist Rama und jetzt ist Hare und jetzt ist Ra und jetzt ist Ma und jetzt ist Ra und jetzt ist Ma und jetzt ist Ha und jetzt ist Re und jetzt ist Ha und jetzt ist Re. Im Augenblick, das ist alles, was du hast. Shraddha ist das Vertrauen, ist das, was uns mit dem spirituellen Jetzt verbindet. Nicht? Mit dem Augenblick unseres Krishna-Bewusstseins. Und dieses Tor des Shraddhas zu nehmen, wird uns immer wieder von der materiellen Sicht der Aparavicha, sagt man in Sanskrit dazu, zur Tattva-Vicha bringen. Das heißt zur spirituellen Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und das finde ich so unglaublich schön. Wenn Prabhupada eine freie Minute hatte, hat er sehr oft diesen Vers gechantet. Krishna, Ich kann es jetzt nicht so gut mit diesem Slant von Prabhupada Stimme. Adivami Vishatamana Sarajahansa. Jetzt kommt es. Prana Prayana Samaye Kapavata Pit. Tai kantavaro danavido smaranam kutaste. Mit einer Stimme, die gebebt hat vor Devotion, Prabhupada hat gesagt, O Krishna, in diesem Augenblick soll der königliche Schwan meines Geistes zu deinen Lotusfüßen kommen. Wie wird es sonst möglich sein für mich, dich im Augenblick des Todes zu erinnern, wenn die Situation denkbar ungünstig ist und meine Kehle von voller Schleim ist, Gallenflüssigkeit und Luft. Von allen Versen der Mukunda Mala Stotra ist dieser der Vers, den Prabhupada am meisten geliebt hat. Er hat ihn oft zitiert und ihn als Bhajan gesungen. In einem seiner ersten Album, die Prabhupada produzierte, sang er diesen Shloka, als wäre es ein kompletter Song. Die Devotees, die Srila Prabhupada dienten, haben oft gehört, wie er diesen Vers sang, während er durch seine täglichen Aktivitäten ging. Wirklich, dass Prabhupada oft, was immer er tat, so mit Leuten sprechen, Diktate aufnehmen und so weiter. Oder manchmal, wenn er allein in seinem Zimmer war, hat er oft diesen Vers gesungen. Jetzt, jetzt, jetzt soll mein Geist mit dir verbunden sein. Er hat ihn auch oft in seinen Purpose erklärt. Und dann wird hier etwas zitiert von Prabhupada. Nun, das Wort Prayana Kale ist ein sehr bedeutsames Wort. Was immer wir in diesem Leben tun, wird nämlich im Augenblick des Todes geprüft werden. Arjuna will unbedingt wissen, wie diejenigen sind, die fortwährend im Krishna-Bewusstsein stehen. Was ist ihre Position? Wie erleben sie ihren letzten Augenblick in dieser Welt? Zur Zeit des Todes sind alle Körperfunktionen aus der Reihe geraten und der Geist ist auch nicht mehr in der proper condition. Wenn man so gestört ist, kann man nicht sogleich den höchsten Herrn erinnern. Maharaj Kula Shikhar, ein großer Devotee, betet deswegen, mein lieber Herr, jetzt bin ich noch ziemlich gesund. Es ist besser, wenn ich dass ich sofort sterbe, sodass der Schwan meines Geistes Eingang in die Stängel deiner Lotusfüße finden kann. Die Metapher wird hier gebraucht von einem Schwan, einem Wasservogel, der Freude daran findet, unten so zu, man sagt in Deutsch, zu gründeln. Nicht? Die gründeln so. Gründeln ist, glaube ich, in Norddeutsch. Das ist, die gründeln, das ist ja ein klares Wort. Sie wollen dann auch gerne in die Lotusblume eindringen, diese Schwäne. Maharaj Kula Shikhar sagt hier zum Herrn, nun ist mein Geist ungestört, ich bin ziemlich gesund. Wenn ich sofort sterbe, wobei ich an deine Lotusfüße denke, dann bin ich mir sicher, dass meine Ausübung vom hingebungsvollen Dienst perfekt sein wird. Aber wenn ich warten muss zu meinem natürlichen Lebensende, dann weiß ich nicht, was noch alles geschieht. Denn zu der Zeit werden meine Körperfunktionen durcheinander geraten, meine Kehle wird zu sein und ich werde nicht wissen, wie ich deinen Namen chanten soll. Der besser ist, ich sterbe sofort. Meine lieben Devotees und meine lieben Zweifler, Das ist Vertrauen. Das ist Vertrauen, was aber kommt. Nicht? Was kommt mit der Praxis des Krishna-Bewusstseins? Schaut einmal, wie stark ihr seid in eurem spirituellen Leben, indem ihr ein ganz, ganz ehrliches Inventar von dem Ausmaß eures Shraddhas nimmt. Und wenn ihr seht, dass dort noch Raum zur Verbesserung ist, was manchmal vorkommen soll im Leben, schaut, wo kann ich mein Vertrauen oder was kann ich tun, damit mein Vertrauen sich vergrößert. Ich möchte euch jetzt bitten, euch zu eurem Nachbarn zu wenden, weil ich eine kleine Übung mit euch vorhabe, die euch unter Umständen helfen kann, euer Vertrauen zu vergrößern. Aber ich möchte zunächst einmal sagen, ist das nicht ein tolles Thema? Kula Shika. Kula heißt Familie und Shika heißt das Juwel. Er ist das Juwel der Familie. In jedem Tempel gibt es, also in den traditionellen Tempeln, gibt es eine Stufe, die heißt die Kula Shika Stufe. Das ist eine Stufe, wo du, über die du gehst, um in den Tempel zu kommen. Weil du musst über die Stufe des Vertrauens gehen. Nur so kannst du in den Tempel geraten. Im Radharaman-Tempel ist diese Kula-Shika-Stufe und da sammeln sie den Staub von den Vaishnavas und tun es in so eine Hochecke. Also da ist so ein Gesims sagt man, so ein Absatz in der Wand und da tun sie den Staub nehmen und da gehst du dann als Pilger und reibst dir den Staub auf den Kopf. Kula-Shika-Stufe, ganz wichtig, das ist die Vertrauensstufe. In den südindischen Tempel seht ihr diese Kula-Shika-Stufe so, da seht ihr einen Vaishnava, der in Stein da reingemetzelt ist, mit Zika und neben ihm ist seine Frau und die sind in lang ausgestreckten Ehrbietung in Richtung Deti, zeigt der Kopf. Das ist Maharaj Kula-Shika, der dort in Stein eingemesselt ist und uns die Richtung weist, den Weg des Vertrauens. So, habt ihr euren Nachbarn schon gefunden? Du hast es. Also, wer hat noch keinen Nachbarn gefunden, der möge sich melden und sich umschauen, wer sonst noch in der nachbarlosen Zone ist. Ach, mein Deutsch ist unmöglich, ich weiß, ich habe lange nicht mehr Deutsch gesprochen, es kommt wieder. So, die große Aufgabe. Zuhören. Bitte diskutiert mit eurem Nachbarn. Was bei euch funktioniert, um euer Vertrauen zu stärken? Gibt es irgendetwas, was euch in eurem Leben hilft, das Vertrauen zu vergrößern? Habt ihr schon mal etwas erfahren? Vielleicht eine Begegnung mit Vaishnavas? Was ist dabei geschehen? Oder, wenn die Frage vielleicht wollt ihr eine andere Frage, ist vielleicht noch eine schönere Frage. Könnt ihr euch erinnern, so, dies ist viel besser, dies ist viel besser. Ich habe gerade zu Ramananda geschaut und dann zu Yusara, die Coaches sind. Also die Frage muss klar sein. Was erinnert euch in eurem Leben, wo euer Vertrauen sehr stark war an eine Situation und beschreibt das jemandem? Ist gute Frage. Gut, es kann losgehen. So, Hare Krishna. Wir singen jetzt noch ganz kurz, wirklich nur 5 Minuten zum Abschluss etwas. Ich möchte euch gerne bitten, noch einmal diesen zentralen das zentrale Thema des Shraddhas anzuwenden. Es ist so, dass Vishwanatha Chakravarti Thakur und auch Patanjali sich einig sind, dass wir unser Vertrauen in zwei Dinge ruhen können, oder dass wir unser Vertrauen dort unterbringen können. Erst einmal Krishna oder die Schriften, was so in einer gleichen Kategorie ist. Und dann eben auch der Vorgang, wie wir Krishna erreichen können. Darüber werden wir morgen hören. Ich möchte morgen ein Beispiel aus der Chaitanya Bhakti geben, für jemanden, der unverbrüchliches Vertrauen in den Vorgang des Kirtans hatte. Es ist ein Beispiel, wo wir wirklich lernen können, worauf im Kirtan zu achten ist, wenn wir Kirtan tun. Aber hier möchte ich euch einfach bitten, einmal, wenn ihr singt, euer Vertrauen jetzt in Krishna zu richten. Und zwar einfach darin, dass Krishna euch hört, wenn ihr singt. Du singst und der Name, der kommt, geht in das Ohr Krishnas. Also du singst für die Deities oder für Krishna. Du hast einen transzendentalen Zuhörer dabei. Und du wirst sehen, wie dann eine Verbindung stattfinden kann, wo das Chanten sehr schnell von Melodie und Rhythmus frei wird und einfach also wirklich auf Krishna zentriert ist. Es ist dann nicht, ist dann wirklich ist dann Krishna Kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Also wenn ihr singt, singt ihr wirklich zu Krishna und stellt euch vor, er hört es. Bitte singt jetzt. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.
La 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 la
Gaura premanandi hari 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 mo
Hare Krishna. Ein Drache ist hier kurz gekommen, der mit seinem Feueratem das Zelt anheizt. Zu dem Thema Shraddha. Im Bhagavatam wird gesagt, dass der Geburtsort für Shraddha und auch für Liebe dann zu Krishna die Gemeinschaft von Devotees ist, und zwar eine Gemeinschaft, in der über Krishna gesprochen wird. Satang Prasanga Mama Virya Samvidu. Und es wird gesagt, Mama Virya, meine Virya, meine starken Virya, von Energie erfüllten Taten werden dort besprochen. Wenn man in der Gemeinschaft von Gott geweihten über Krishna hört oder über Lord Chaitanya, seine Devotees und so, dann kann Shraddha entstehen, und aus diesem Shraddha kann dann auch wirklich Virya entstehen, Kraft, selber, dass man kraftvoll ist auf dem spirituellen Weg. Und immer wieder, sagen wir mal, erschafft von dieser äußeren Sicht, diese Apara-Vichar, sagt man dazu in Sanskrit, zur Tattva-Vichar, zur spirituellen Sicht zu kommen. Da ist ein gewisser Sichtwechsel, ein Perspektivenwechsel zu nötig, und jeder weiß, um eine Perspektive zu wechseln, muss ein bisschen Input da reinkommen. Das wissen alle von uns, die Menschen beraten, Menschen, die sich in einer auswegslosen Situation bewegen. Man muss denen dann irgendwie helfen, die Perspektive zu wechseln. Und da ist eine Kraft nötig von Seiten des Sprechers, des Coaches, aber auch eine Kraft von demjenigen, der das anwendet. Der darf nicht in seine alten Denkmuster zurückfallen, sonst kann er die Probleme, die ihm aus diesen Denkmustern erwachsen sind, niemals lösen. Er bleibt hängen, sozusagen. So diese Virya, diese Kraft zum Perspektivenwechsel, diese Kraft, die uns Dinge auf die spirituelle Sicht mit dem Krishna-Bewusstsein sehen lässt, die wird eben in der Gemeinschaft von Devotees geboren, die über die neuesten Skandale sprechen. Sorry, das war jetzt der Fehler. Die über Krishna sprechen. Ne? Das ist sehr wichtig. Das wird Wert darauf gelegt, es muss über Krishna gesprochen werden. Sonst kommt diese Kraft nicht, das kommt einfach nicht dazu. Dann kommt das Gegenteil von der Kraft. Man wird auch noch kritisch und sieht Dinge auf der weltlichen Ebene. Ne? Und deswegen ist dieser Wunsch im Bhakti-Retreat zu versuchen, etwas zu schaffen, wo einfach eine spirituelle Atmosphäre aufgebaut wird durch das Singen, durch das gemeinsame Singen, durch das gemeinsame Teilnehmen an den Klassen, an den Lectures, dass wir richtig, wir brauchen jeden Einzelnen von uns, um diese Atmosphäre zu generieren, in der eben Kraft aufgetankt wird. Wir brauchen spirituelle Tankstellen in diesem Zeitalter, sonst ist man verloren. Wenn du durch eine Wüste gehst und du weißt nicht, wo du die Oasen findest, wo du deine Wasserschläuche vollfüllen kannst mit Wasser und deine Dattelvorräte ergänzen kannst, bist du verloren in der Sahara. So ist auch im Kali Yuga. Wenn es da keine Oasen gibt, wo die Vodis sich treffen, im Bhakti Geist und über Krishna sprechen, die heiligen Namen chanten. Das mag am Anfang sogar ein bisschen Balavat sein, wie Vishwanath Thakur sagt. Man muss sich vielleicht dazu zwingen, weil man normalerweise am liebsten nur über die Ukraine und die jüngsten russischen Eingriffe da sprechen würde. Ich weiß nicht, ob wir Politos hier haben, aber oder irgendwas anderes, normale Dinge. Erlaubte Schokolade oder sowas. Nein, wir müssen das spirituelle Thema bringen. Das ist ganz wichtig. Das ist eine vielleicht eine gewisse Bemühung am Anfang, weil wir noch so bedingt sind. Aber wenn die gemacht wird, diese Bemühung, dann wird dies das unvergleichliche Himalaya-Camp werden. Das unvergleichliche Himalaya-Camp. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit.